Ehre sei Gott. Wisst ihr eigentlich, dass ihr Teil des Traumes Gottes seid? Ich danke dir, Vater, für diese Wahrheit, dass jeder Einzelne hier, auch jeder, der jetzt von zu Hause aus zuhört, dass wir Teil deines Traumes sind oder besser gesagt sein sollen. Hilf uns, Herr, dass wir da hineinkommen und dass dieser Traum Wirklichkeit wird. Ich danke dir, dass die Worte kraftvoll und klar rüberkommen, die du sagen möchtest. Und dass unsere Herzen offen sind und empfangen können, was immer du für diesen Morgen vorgesehen hast. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen. Gottes Familie ist der Titel. Das rauscht so arg. Können wir das weg, das Geräusch? Den Vorhang bitte schließen, den brauchen wir erstmal nicht. Sein Traum von Gemeinde, das ist der Inhalt dessen, was wir uns heute und auch das nächste Mal anschauen wollen. Durch die ganze Bibel hindurch können wir erkennen, dass Gott an einem großen Traum arbeitet. Angefangen buchstäblich von Adam und Eva bis heute. Meine Kinder und ich, wir haben heute Morgen die Apostelgeschichte 28 gelesen. Und er sagte, ich glaube, Rafa sagte, das ist das letzte Kapitel. Sag ich, nee, das stimmt nicht. Guckt er, wieso? Sag ich, das letzte Kapitel wird gerade geschrieben. Mit uns. Wir sind das 29. Kapitel der Apostelgeschichte. Und das ist das längste Kapitel. Amen. Dieser Traum begann mit der Krönung der Schöpfung und erschien durch den Sündenfall zerstört worden zu sein. Doch wir alle wissen, Gott opferte dann sein Liebstes und riskierte alles, als er Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, für unsere Sünden am Kreuz sterben ließ. Und hierdurch ein für alle Mal das Portal weit öffnete, durch das Menschen zurück zu ihm kommen können. Sowohl am Anfang seines Traumes wie an dessen Ende stand die Sehnsucht des Schöpfers nach Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen, mit seinen Kindern, mit dir und mit mir. Wir wissen, dass Sünde bis heute diese Gemeinschaft zerstört oder es zumindest immer wieder versucht. Wenn wir als Christen fallen, wenn wir sündigen, ist es wie wenn ein Riss in unsere Beziehung mit Gott auftritt. Gott sei Dank können wir sofort zurückgehen zu ihm, können uns bei ihm entschuldigen und um Vergebung bitten. Und wir wissen, dieser Riss wird sofort geklettet und zwar so, als ob er nie da gewesen wäre. Das, was selbst deutsche Ingenieure so nie schaffen, das schafft das Blut Jesu Christi, das vergossen wurde, um alle Sünde der Welt hinwegzunehmen. Das ist die alles erlösende Kreuzeskraft, die wir feiern, Sonntag für Sonntag, und der wir auch alles verdanken, was wir sind, was wir haben und was wir je sein werden. Gott hat etwas geschaffen, das bis heute eine mächtige Stütze für Menschen geworden ist, die ein Leben mit Gott führen wollen. Etwas sehr Mächtiges, oft Unterschätztes, nicht immer Geliebtes, oft Verfolgtes oder Geschmähtes, die Gemeinde Jesu Christi. Und zwar die lokale Gemeinde. Das, was wir unter anderem repräsentieren, auch als Christuszentrum hier in Limburg. So wie jede einzelne christliche Gemeinde weltweit, welchen Namen auch immer sie führt, welche Organisation sie auch immer angehört. Die lokale christliche Gemeinde ist nicht nur die Hoffnung der Welt, sondern sie ist viel mehr. Sie ist auch etwas für die, die drinnen schon angekommen sind. Im 1. Johannes 3,1 steht, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich, Gottes Kinder. Du wurdest geschaffen, um ein Teil von Gottes Familie zu werden. Möglicherweise hast du das schon oft gehört, aber vielleicht ist es dir aus dem Bewusstsein entfleucht, Und diese Wahrheit ist gar nicht mehr so groß in deinem Herzen. Und doch ist sie so zentral, dass wir sie überall im Neuen Testament vor die Augen geführt bekommen. Gott wünscht sich eine Familie und du sollst ein Teil davon sein. Dieses Ziel hatte Gott übrigens schon vor deiner Geburt für dein Leben. Die gesamte Bibel erzählt davon, wie Gott eine Familie aufbaut, die ihn liebt, die ihn ehrt und mit ihm in Ewigkeit herrschen wird. Paulus schreibt, ja, seine eigenen Kinder sollen wir werden durch seinen Sohn Jesus Christus. Das hat Gott schon damals aus Liebe zu uns beschlossen, im Epheserbrief 1,5 nachzulesen. Weil Gott Liebe ist, sind ihm Beziehungen sehr wichtig. Er ist ein Beziehungswesen durch und durch. Und er beschreibt sich selbst in Form einer Familienbeziehung als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er fasste den Entschluss, zum einen uns zu schaffen, zum anderen uns in seine Familie einzuladen und aufzunehmen und drittens alles mit uns zu teilen, was er besitzt. So sind Väter meistens. Wenn wir an Jesus Christus glauben, wird Gott zu unserem Vater und wir werden seine Kinder. Andere Christen werden zu unseren Brüdern und Schwestern und die Gemeinde wird zu unserer geistlichen Familie. Zur Familie Gottes gehören alle Christen, die in der Vergangenheit gelebt haben, in der Gegenwart leben und auch in der Zukunft leben werden. Jeder Mensch wurde von Gott geschaffen, aber nicht jeder Mensch ist ein Kind Gottes. Der einzige Weg, ein Kind Gottes zu werden, besteht darin, von Neuem geboren zu werden. Du wirst durch die biologische Geburt Teil deiner menschlichen Familie, aber du wirst durch die geistliche Geburt Teil der Familie Gottes. Eine geistliche Geburt. Oder mit dem Römerbrief 8,15, der Geist Gottes macht euch zu Gottes Kindern. Die Einladung, ein Teil von Gottes Familie zu werden, gilt allen Menschen. Aber es gibt eine Bedingung hierzu, nämlich den Glauben an Jesus Christus. Deine geistliche Familie ist sogar noch wichtiger, als deine biologische Familie es ist, weil sie in Ewigkeit Bestand haben wird. Unsere natürliche Familie wird irgendwann enden, spätestens durch den Tod. Die geistliche Familie wird in Ewigkeit bestehen. Unsere Familien auf dieser Erde sind schon wundervolle Geschenke Gottes. Aber sie sind zeitlich begrenzt und sie sind zerbrechlich. Oft zerbrochen durch Scheidung, räumliche Entfernung, durch das Älterwerden und schließlich durch den Tod. Unsere geistliche Familie dagegen, also die Gemeinschaft der Christen, wird auch in der Ewigkeit Bestand haben. Sie schafft eine stärkere und dauerhaftere Einheit, als Blutsverwandtschaft das tun kann. Nun schauen wir uns die Ortsgemeinde mal ein bisschen näher an. Denn um echte Familienbeziehungen zu schaffen, schuf Gott neben der universellen Gemeinde, wo eben alle Christen, alle Generationen, aller Zeiten zugehören, etwas, das wir im Neuen Testament als die lokale oder die Ortsgemeinde Christi kennenlernen. Jeder Christ hat die spezifische Berufung, zu einer lokalen Gemeinde zu gehören. Also einer Gemeinde in einem spezifischen Ort. Und wenn wir Gott fragen, wird er uns sagen, zu welcher lokalen Gemeinde er uns berufen hat. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir als lebendige Steine für ein bestimmtes geistliches Gebäude geschaffen wurden. Das heißt, du sitzt jetzt vielleicht hier im Christuszentrum und hörst uns zu, vielleicht liebst du die Predigten oder den Lobpreis oder den Kinderdienst oder die freundlichen Menschen neben dir. Aber noch wichtiger als all das ist, wozu Gott dich geschaffen hat. Denn wenn du als Stein gar nicht für dieses Gebäude gedacht warst, sondern für ein anderes Gemeindegebäude, also geistlich gesehen für eine andere lokale Gemeinde, irgendwo in der Nähe, dann ist es sehr wichtig für dich, das nicht nur zu wissen, sondern danach zu handeln. Ich träume von einer Gemeinde hier wie auch anderswo, wo Menschen treu zu dem stehen, was Gott ihnen sagt. Weißt du, wenn du meine Predigten gern hörst, freue ich mich zwar, Aber ich möchte nicht, dass du deswegen Mitglied dieser Gemeinde wirst. Ich möchte, dass du Mitglied der Gemeinde wirst, zu der Gott dich ruft. Das kann diese Gemeinde sein und dann freue ich mich. Aber wenn das nicht so ist, mach bitte nicht diesen Fehler. Aber mach auch nicht den Fehler, und den beobachte ich noch viel öfters als den anderen, zu lange zu prüfen und zu warten und zu schauen, ob irgendwas passiert. Weißt du, es gibt ein Kriterium, was ich fast immer beobachtet habe. Ich möchte nicht sagen ausschließlich, aber ganz, ganz oft. Und das ist, dass du normalerweise, bei unseren Kindern war das zumindest so, in die Familie hineingeboren wirst, zu der du gehören sollst. Ich glaube, dass diese Wahrheit genauso auf den geistlichen Bereich zutrifft, zumindest in allermeisten Fällen. Gott ruft dich durch eine Gemeinde ins Leben, so wie das die Korthalses geschrieben haben. Yvonne schreibt, ja, durch euch haben wir überhaupt Jesus erst gefunden. Wir wissen, sie sind jetzt umgezogen, das ist eine ganz andere Situation. Wenn ich umziehen muss, aus verschiedenen Gründen, dann muss ich Gott neu fragen. Gott, wo ist jetzt dein Plan A? Welche Gemeinde ist es? Wo soll ich rein? Aber dann nicht ein Jahr warten und suchen und gar nichts machen oder überall rumspringen. Leute, ihr ahnt gar nicht, was ihr euch beraubt, wenn ihr das tut. Das scheint so schick zu sein, überall mal aufzutauchen, alles mitzunehmen, was es so gibt. Aber glaub mir, du verlierst viel mehr, als du mitnimmst. Es ist wie wenn du mit einem Sack rumläufst, der zwei riesige Löcher hat. Alles, was du reintust, wo du dich drüber freust, und fällt hinten wieder raus. Unverbindlichkeit ist ein Dieb. Er raubt dir all das, was Verbindlichkeit dir eben nicht rauben kann. Verbindlichkeit stopft die Löcher, hält fest und segnet und vermehrt. Dann bist du nämlich im Segen drin. Ich habe so viele U-Boot-Christen kennengelernt, die überall mal aufpassen, also wo was los ist. Nichts gegen Konferenzen, all die Sachen, fantastisch, geht dahin, nimmt was mit. Aber die Verbindlichkeit ist alles Segensanfang. Das weiß jedes verheiratete Ehepaar. Wenn du in deiner Ehe nicht verbindlich mit deinem Partner bist, wirst du viel Segen verlieren, oder? Und das gilt gerade so in dem, was ja die Bibel immer wieder mit der Ehe vergleicht, nämlich mit der Gemeinschaft, mit der Zugehörigkeit in einer lokalen Gemeinde, mit der verbindlichen Mitgliedschaft. Oh, Mitgliedschaft. Amen, Bruder. Nun, es gibt ja Gott sei Dank auch ziemlich klar definierbare und erlebbare Vorteile einer Mitgliedschaft. Es gibt Geburtstagsgeschenke für dich, wenn du in die Familie Gottes hineinkommst. Zum einen, es gibt den Familiennamen. Du weißt, wozu du gehörst. Es gibt ja auch im christlichen Bereich so viele Namen. Ist das schon mal aufgefallen? Manche Gemeinden haben schon unterschiedliche Namen. Dann gibt es ganze Gemeindebewegungen, die wieder unterschiedliche Namen haben. Kirchen mit unterschiedlichen Namen. Und wo du immer du reingeboren wirst, da ist erstmal dein neuer Name. Oh, ich bin jetzt ein oder ein oder ein oder ein. Okay, manche empfinden dem Namen vielleicht noch gar nicht so viel ab, aber ich sag dir, in jedem Familiennamen steckt unendlich viel mehr drin als der Name selbst. Da steckt eine Geschichte drin, das sind Wurzeln. Da ist etwas, worauf ich als junger Christ dann stehen darf, wo Generationen vor mir oft schon hingearbeitet haben und für ausgesät haben. Und ich kann einfach auf den Schultern der letzten Generation aufsteigen und fangen da an, wo die anderen vielleicht aufgehört haben. Wir haben uns neulich unterhalten, boah, wie leicht es heute Christen haben, die jetzt neu in diese Gemeinde reinkommen. Die haben alles, was sie brauchen, um innerhalb von ein, zwei Jahren zu einem top-geistlichen Mann oder geistigen Frau zu werden, die ihr Leben in ihrem Leben regiert und nicht mehr sich nur bisher regieren lässt, in Anführungszeichen, sondern die selbstmündig ist, die anderen wieder hilft und dient. Mei, was war das bei uns anders? Wir hatten es so schwierig, wir mussten alles erstmal ausprobieren, lernen, probieren, wagen, Risiken eingehen, 200 Kilometer zum Gottesdienst fahren, zwei Jahre lang jeden Sonntag und all so Sachen, bis wir so langsam die Grundbegriffe kapiert haben, was Christsein heißt. Heute geht man aufs Bevo und kommt da raus und ist schon so reif, wie wir nach 5 Jahren Christsein. Ja, so ungefähr sieht's aus. So gute Dinge passieren, wenn man einen Familiennamen hat. Dann gibt es eine Familienähnlichkeit. Ich erinnere mich, es kam mal ein Bekannter zu uns nach Hause. Er guckte damals das war noch Josef, war ein Berner Sennenrüde, schaute ihn an, schaute mich an und sagte, der sieht dir immer ähnlicher. Ich glaube, eigentlich hat er gesagt, du siehst ihm immer ähnlicher. Ich weiß nicht, aber da war eine Ähnlichkeit. Kennt ihr alte Ehepaare? Ihr guckt denen ins Gesicht rein. Und obwohl es immer noch Mann und Frau sind, siehst du, das wird irgendwie, ist das ähnlich geworden. Auch wenn man es nicht immer anhand der Faltenordnung oder so beschreiben kann oder der Körpergröße. Aber da passiert was. Dann gibt es Vorrechte in dieser Familie. Ja, du hast Vorrechte, je nachdem, in welche Familie du hineingeboren wirst. Sag mal, es gibt eine Kirchengruppe, wenn du da reingeboren wirst, wirst du ganz klar belehrt, dass es wichtig ist, als Erwachsener im Wasser getauft zu sein. Fantastisch, du kommst da rein, du hast dieses Vorrecht, was vielleicht die anderen, die du vorher kanntest, gar nicht kannten. Und du gehst in die Wassertaufe, du gehst da raus und erlebst, wow, Gott stellt sich dazu, das ist brillant, das ist echt ein Vorrecht. Bei anderen hörst du vielleicht über Geistesgaben. Wow, was ist das denn? Geistesgaben. Da hörst du Leute, die komisch in Sprachen reden. Oder du hörst Leute, wie es Erika heute kommt nach vorne und wäscht uns alle einen ordentlichen Kopf. Vom Herrn, wisst du, so richtig spürst, das ist jetzt nicht ihre Meinung, da ist was von Gott drin und das will mich segnen, obwohl es mich gerade jetzt vielleicht korrigiert. Ist gut, wenn Gott das macht, es gibt nichts Besseres. Fühlt sich nicht immer so an im Moment, aber wenn ich dem nachgehe, wird mein Leben ja gesegnet, oder? Halleluja. So, Vorrechte dieser Familie. Es gibt den vertrauten Umgang mit anderen Familienangehörigen. Auf einmal ist es eben nicht die Schwester Trümper, darf ich Sie was fragen? Ja. Angelika, schön dich zu sehen. Ah, ich hätte mal eine Frage. Kein Thema, bist doch in der Familie. Bist eine Schwester oder ein Bruder. Und dann? Gott sei Dank gibt es auch den Familienschatz oder das Familienerbe. Und da steckt so viel drin. Auch diese Gemeinde hat ihr Erbe. Wir feiern nächstes Jahr ein Vierteljahrhundert Existenz. Das ist sehr jung im Vergleich zu vielen anderen Gemeindebünden. Sind wir gerade mal aus dem Säuglingsalter entwachsen. Aber auch in diesen 25 Jahren haben Männer und Frauen ein Erbe hinterlassen, das wir bis heute pflegen und ehren. Wir haben geerbt von Leuten wie Kenneth Hagin, der schon beim Herrn ist, wie Oral Roberts oder Ken Copeland oder anderen. Erbe, was wir nie verleugnet haben, sondern das wir geehrt haben. Der Lohn der Ehre, auch hierbei. Und inzwischen ist es unser eigenes Erbe. Es ist gar nicht mehr nur von irgendjemandem. Wir haben das adoptiert, umgesetzt. Wir atmen es. Wenn Leute hierher kommen, dann müssen wir nicht fragen, betet ihr auch für Kranke? In der Regel weiß man das, na klar. Hier wird für Kranke gebetet. Und hier werden außerordentlich viele Menschen geheilt durch Gebet. Das weiß man, wenn man hier reinkommt. Das Erbe ist da, es ist lebendig, es gehört mir. Und wenn ich mich mit dem verbinde, ich meine nicht im Gottesdienst sitzend, auch da bekomme ich Segen ab, aber wenn ich mich verbinde und sage, ich bin Teil, ich bin verbunden mit dieser Gemeinde, durch Mitgliedschaft in dem Fall bei uns, aber das Wort ist nicht das, was ich meine, sondern die Haltung, die erstmal da sein muss, die das sich dann ausdrückt über ein Formular, was ich ausfülle. Das Formular ist ja nicht das Ding, was mich verbindet, sondern meine Herzenshaltung, mein Zehnten geben. All das sind Dinge, die verbinden mich. Das Formular ist nur ein Ausdruck dafür, zu sagen, jetzt ist es amtlich, jetzt mache ich es öffentlich vor allen, indem ich hier vorne stehe, mich in der Wanne taufen lasse am Anfang Februar oder einfach, weil ich schon getauft bin, hier aufgenommen werde. Das ist dann Teil des Erbes und du hast Zugriff auf den Schatz. Und der ist sehr groß geworden in den letzten 25 Jahren. So groß, dass ich selbst immer wieder gucken muss, was predige ich jetzt gerade. Wir haben so viele Dinge geschenkt bekommen von Gott, die uns als Erbe längst gehören. Die Bibel macht es deutlich, sagt, und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben, denen alles gehört, was Gott versprochen hat. Galater 4, Vers 7. Als Kinder Gottes haben wir Anteil an den Reichtümern der Familie. Hier auf dieser Erde sind das zum einen unschätzbare Reichtümer, wie seine Gnade, wie seine Freundlichkeit, seine Geduld, seine Herrlichkeit, seine Weisheit, seine Kraft und seine Barmherzigkeit. Das sind direkte Reichtümer, die jedem jederzeit verfügbar sind. Wisst ihr, ich bin der dankbarste Bernd C. Trümper, der ich jemals in meinem Leben war. Heute. Und das ist ein Geschenk, dankbar sein zu können. Ich rede nicht von Zufriedenheit, ich rede von Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine Herzenshaltung,
die sich einstellt, je länger du mit Gott unterwegs bist, desto mehr bist du dankbar für die kleinen Dinge. Da, wo andere dran vorbeigehen, auf einmal siehst du das. Und du sagst, wow, danke. Als ich an meinem Geburtstagsmorgen aufgewacht bin, war einer meiner ersten Gedanken Thorsten Kortals. Der Mann ist 3 Jahre jünger als ich gestorben. Und ich habe gesagt, danke Herr, 45 Jahre darf ich schon hier sein. Das ist doch brillant. Das ist ein Vorrecht. Das ist wundervoll. Ich danke dir. Ich habe nichts dazu getan. Ich habe es nicht verdient. Und doch darf ich es haben. Ist das so? Wir lernen dankbar zu sein. Und das ist für mich einer der größten Reichtümer überhaupt. Weil egal was dann ist, auch wenn es mal schwierig wird, wenn du ein dankbares Herz hast, du gehst überall durch. Weil der Herr ist mit den Dankbaren. Er ist dabei, er ist voll drin. Er liebt es, wenn wir ein dankbares Herz haben und uns für große wie für kleine Dinge freuen. Du hebst dann nämlich nicht ab, wenn du viel bekommst, und du lässt auch nicht los, wenn du wenig hast. Wenn du dankbar bist, ist dir dein Herr genug und du weißt, alles wird gut. Und du lebst nicht diesseits orientiert allein, sondern du lebst auf die Ewigkeit zentriert. Außerdem haben wir, das ist für mich der zweite Punkt für dieses Erbe, wir haben Zugang zu dem Tausch am Kreuz. Wir haben dieses große Symbol hier nicht umsonst stehen. Es ist nicht ein religiöses Symbol, sonst würde ich es nicht hinstellen. Es ist ein Symbol für diesen riesigen Umschlagsort von all meinem Müll zu seiner Herrlichkeit. Ihr glaubt nicht, wie oft ich hier schon Dinge abgelegt habe. Also nicht jetzt an dem Kreuz, aber an dem Kreuz Jesu. Immer wieder. Wenn ich erkenne, da ist was in mir, das ist nicht in Ordnung oder Haltungen stimmen nicht oder ich habe Fehler gemacht, gesündigt, dann gehe ich zu diesem Kreuz. Und das ist nicht nur hier, das ist auch zu Hause. Versteht ihr? Das ist in mir. Dieses Kreuz ist immer da, wo Jesus ist. Und ich lege Dinge ab. Jesus nahm unsere Sünden auf sich, damit wir Vergebung haben. Das wird getauscht. Er trug unsere Verlorenheit und unsere Gottesferne, damit wir zurück zu unserem himmlischen Vater gehen und Gemeinschaft mit ihm haben können. Er nahm unseren Tod, damit wir ewiges Leben empfangen konnten. Jetzt schon. Ich hab's schon. Es ist nicht erst irgendwann. Wisst ihr, manche denken, die Ewigkeit fängt dann an, wenn mein Leben endet. Irgendwann, irgendwo. Aber ich habe gelernt, die Ewigkeit, die ist parallel zu jeder Stunde meines Lebens. So wie die Bühne hier. Wenn ich hier entlang gehe, egal wo ich stehe, die Ewigkeit ist immer direkt neben mir. Es ist immer nur ein Schritt, wisst ihr. Der Tod kommt manchmal schneller, als man denkt. Ein Schritt. Und wann auch immer, ich weiß, wo ich bin. Die Ewigkeit mit Gott ist immer an meiner Seite. Er trug dort all unsere Krankheiten. Alle. Damit wir heil und gesund sein können. Ich weiß nicht, wie oft Gott mich alleine schon geheilt hat. Und viele von euch haben das erlebt. Gott ist treu. Er trug all unsere Armut, damit wir in jeder Hinsicht Wohlstand haben können. Leute, was Erika heute gesagt hat, das war vielleicht der beste Rat, den du je in deinem Leben gehört hast. Gib deinen Zehnten. Du, wenn du nicht zu dieser Gemeinde gehörst, gib deinen Zehnten keinesfalls hierher. Dann gib bitte deinen Zehnten in die Gemeinde, wo du hingehörst. Auch ihr Livestream-Hörer, wenn ihr irgendwo in der Gemeinde angeschlossen seid, seid da verbindlich und gebt euren Zehnten genau dahin. Da, wo eure geistige Nahrung herkommt, da, wo ihr verbunden seid mit, da gehört der Zehnte hin. Und wenn er da ist, dann verspricht Gott all das, was Erika gesagt hat. Dann könnte man jetzt viel drüber reden. Der Fresser wird bedroht, der Himmelsfenster gehen auf, und du wirst nach wenigen Jahren, ich sage nicht nach wenigen Tagen, manchmal geht das auch so, aber nach wenigen Jahren wirst du zurückschauen und wirst sagen, Junge, Junge, das war scharf. Scharf vorbei an echter Katastrophe. Weil hätte ich damals nicht, wäre ich heute. Das sieht man erst im Hintergrund, im Nachhinein alles so klar, versteht ihr? Heute sehe ich Dinge klar, heute weiß ich, hätte ich den Zehnten nicht gegeben, ich wäre nie da, wo ich heute bin, in keiner Hinsicht. Aber naja, damals, als junger Mann sieht man Dinge vielleicht noch nicht so klar. Ich möchte dir raten, schau vom Ende her auf dein Leben und erwarte gute Dinge. Der Herr ist gut, er will dich segnen, er hat viel mehr für dich parat, als du bisher erlebt hast. Er trug unser Versagen, damit wir Erfolg haben können. All das ist hier getauscht worden oder kann hier getauscht werden. Es hat was mit Glauben zu tun, das ist immer der Weg, wie ich Dinge zum Tauschen bringe. Das ist mein Glaube und mein Glaube wird genährt durch sein Wort. Also da muss ich drin sein. Nicht nur sonntags morgens, sondern jeden Morgen der Woche. Ich wünsche mir, dass wir hier Männer haben, wisst ihr, die morgens früh von den Kindern in ihrem Büro oder wo auch immer überrascht werden beim Bibellesen und beim Beten. Und nicht beim Internetpornografie. Versteht ihr? Das sind Männer, wo Gott von träumt. Und das sind Männer, die schon hier sind. Und andere hören vielleicht das erste Mal mit diesem Ohr hin und denken, ja, das könnte ich auch sein. Und das kannst du sein. Und das sollst du sein. Und das wirst du sein. Gott ist gut. Gott liebt es, wenn wir als Männer vorangehen und Vorbilder sind für das, was wirklich zählt. Und das ist nicht nur die modernste Technik und all das. Das sind wir Männer ohnehin in der Regel vorne dabei. Das neueste Auto oder irgendwas. Es geht um diese Dinge, die wirklich wichtig sind. Die unseren Kindern auch ein Erbe hinterlassen, was wir von dieser Gemeinde mitgenommen haben. Hoffentlich. Paulus schrieb, eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Epheser 1,18. All die Schriftstellen seht ihr nachher in eurem Skript. Das ist diesmal doppelt so groß wie sonst, weil ich habe es nicht geschafft, es auf die üblichen 4 Seiten zu kürzen. Es sind so viele wichtige Aussagen drin, die solltet ihr hören und auch in der Zelle weitergeben. Im Himmel angekommen geht's dann weiter. Wir werden die Ewigkeit mit Gott verbringen. Wir werden Christus ganz ähnlich werden. Ist das nicht schön? Man nicht gleich. Er wird immer noch Christus sein und du wirst du sein. Aber du wirst in deinen Werten, in deinem Charakter, in einem edlen Einstellung deines Herzens ihm ganz ähnlich werden. Wir werden von Schmerz, Leid und Tod völlig befreit sein. Wir werden belohnt und in verschiedene Positionen eingesetzt werden. Sogar davon spricht die Bibel. Und wir werden die Herrlichkeit Christi mit ihm teilen, auf ewig. Jetzt kam mal jemand zu mir und sagte, oh, ich will gar nicht in den Himmel. Sag ich, warum nicht? Oh, da werden wir den ganzen Tag nur singen. Sag ich, wo hast du das denn her? Ja, aus irgendeiner Bibelstelle. Aber das ist nicht der Himmel. Das ist ein kleiner Teil. Und du wirst es sicherlich nicht machen, wenn du das nicht machen willst. Aber ich bin überzeugt, da wird es Musik geben, die wird die beste Boygroup oder die beste Stereoanlage hier auf Erden verblassen lassen. Da wird der beste Opernsänger nicht mehr mitkönnen, was im Himmel möglich sein wird. Da werden Melodien gespielt werden. Zumindest sagen das Leute, die so eine Nahtodeserfahrung hatten und da waren. Die reden immer nur von unbeschreiblich. Die Musik, die Klänge, all das ist so unwahrscheinlich schön. Ja, dass das der Himmel sein muss. Ja, sonst würde man es ja beschreiben können. Was für ein Erbe. Du merkst, du bist viel reicher, als du bisher dachtest. Die Bibel macht deutlich, dass wir ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe haben, das Gott in seinem Reich für uns bereitet. So sagt Petrus das zumindest. Das bedeutet, dass dein ewiges Erbe unbezahlbar rein und sicher ist und ewig Bestand haben wird. Wenn dir heute jemand 100.000 Euro vererbt, mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, was davon in 10 Jahren noch da sein wird. Selbst wenn du es aufs Bankkonto legst. Wir haben Zeiten, wo die Wirtschaft sehr neue Wege geht, sagen wir es mal so. Völlig neue Wege manchmal. Und einige Leute behaupten, dass in 3-4 Jahren diese Sachen nochmal ganz neu werden, aber im negativen Sinne. Dass vielleicht dann nichts mehr wert ist, was du bisher für so wertvoll erachtet hast. So ein Erbe, natürliches Erbe, kann schnell wertlos werden. Das erleben Länder wie Griechenland oder andere auf einmal. Böse Zungen behaupten, das ist nur der Anfang. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich bin kein Pessimist und ich bin auch kein Katastrophenprediger oder sowas. Aber vorstellen könnte ich es mir, dass Dinge auf einmal ganz anders laufen, als sie Generationen gelaufen sind. Maybe. Aber ich weiß eins. Mein Erbe ist unantastbar. Niemand, keine Bank, kein korrupter Politiker, niemand kann hier auch nur einen Krümmel von wegnehmen. Was ich bei meinem Herrn habe, was auf mich wartet und was ich hier schon in dieser Weltzeit erleben darf, kann mir niemand nehmen. Und das solltest du auch wissen. Dieses Erbe ist das, worauf du zählen kannst, wenn nichts anderes mehr steht. Kein Krieg, keine Naturkatastrophen, keine schlechte Wirtschaftslage können das zerstören. Und ich möchte dich ermutigen, freue dich auf dieses ewige Erbe. Zähl das nicht gering, nur weil du manche Dinge vielleicht nicht in Gramm oder Euro messen kannst. Das ist viel zu groß dafür. Es ist viel zu flexibel. Es passt sich nämlich dir an. Es will dir dienen, dieses Erbe. Und so arbeite auf dieses Erbe hin und nicht auf deine Rente.
Denn was davon nachher wirklich bleibt, kann dir niemand garantieren. Amen. Nun, wie sieht's aus? Es gibt etwas, was ein Einstieg in dieses ganze Segenspaket ist, nämlich die Taufe. Die Erwachsenentaufe, ich rede jetzt nicht von Kindertaufe, ich hoffe, über diesem Thema sind wir drüber, wenn nicht, im Nachbevo wird es auch noch einen Teil geben, wo es über die Taufe geht, da wird dann noch ein bisschen mehr drauf eingegangen. Aber wenn ich hier von Taufe rede, meine ich die Taufe eines erwachsenen Menschen, der wenigstens 14 Jahre alt ist und genau weiß, dass er das will. Okay? Kindertaufen, egal welche Gemeinde oder Kirche, sind nicht Taufe im biblischen Sinne, sondern es sind Segnungen. Weil ein Kind definitiv nicht glauben kann. Aber wenn du glauben kannst und hast dich entschieden zu glauben, dann ist das der Einstieg in das Gemeindeboot. Denn die Taufe macht die Zugehörigkeit zur Familie Gottes deutlich. Richtig funktionierende Familien haben einen gesunden Familienstolz. Ihre Mitglieder schämen sich nicht, als Teil der Familie erkannt zu werden. Traurigerweise habe ich schon manche gläubigen Menschen gesehen, die sich bisher nicht öffentlich als Christen zu erkennen gegeben haben, indem sie sich haben taufen lassen. Die Taufe ist kein zur freien Wahl stehendes Ritual, das man beliebig aufschieben kann. Die Taufe kennzeichnet deine Zugehörigkeit zu einer lokalen christlichen Gemeinde. Durch die Taufe erklärst du öffentlich, ich gehöre Gott. Bist du getauft? Jesus hat allen Familienmitgliedern aufgetragen, allen, sich taufen zu lassen. Er sagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. So übersetzt es Luther aus Matthäus 28. Im Missionsbefehl wird die Taufe ebenso stark betont wie Evangelisation und Lehre. Warum ist die Taufe so wichtig? Die Taufe besitzt eine reichhaltige Bedeutung. Sie bezeugt deinen Glauben im sichtbaren und im unsichtbaren Bereich. Sie gibt dir Anteil an Jesu Sterben und Auferstehen. Sie symbolisiert das Sterben deines alten Lebens und das Auferstehen des neuen Lebens in Jesus Christus. Sie feiert auch deine Aufnahme in die Familie Gottes, in die lokale christliche Gemeinde. Deine Taufe ist der äußere Ausdruck einer geistlichen Wirklichkeit. Sie zeigt, was geschah, als Gott uns in seine Familie aufnahm. Nämlich, was im 1. Korinther 12 steht. Wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören darum durch die Taufe zu dem einen Leib Christi, ganz gleich, ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie oder Limburger sind. Letzteres war eine erweiterte Übersetzung. Okay. Die Taufe macht dich nicht zu einem Mitglied der Familie Gottes. Das kann nur der Glaube an Jesus Christus selbst tun. Die Taufe zeigt aber nach außen, dass du zur Familie Gottes gehörst. So wie ein Ehering jeder anderen Frau, aber auch jedem anderen Menschen zeigt, der ist nicht mehr auf dem Markt. Der gehört zu einer anderen. Der ist Teil eines Bundes geworden, einer Familie. Der hat eine sichtbare Entscheidung getroffen. Und das ist die Taufe ebenso. Taufe bedeutet Verbindung. Und Verbindung bedeutet Verbindlichkeit. Im Orient zur Zeit Jesu und auch schon Jahrzehnte und Jahrhunderte zuvor war die Taufe ein wohlbekanntes Mittel, die Zugehörigkeit zu einer religiösen Gruppe in der Regel auszudrücken. Es war also nicht, was Jesus erfunden hätte oder was die Christen erfunden hätten. Die Taufe war bekannt. Im Orient zur Zeit Jesu musstest du niemandem sagen, übrigens, liebe Hilde, du hast dich jetzt bekehrt und solltest du jetzt Anfang Februar dich taufen lassen, dann wirst du richtig Mitglied dieser Gemeinde. Das heißt, du bist richtig verbunden und das ist dann deine Gemeinde und du darfst dann nicht irgendwo andere in der Gemeinde Mitglied sein oder irgendwo anders rumlaufen und alles Mögliche tun. Du bist dann in dieser Gemeinde. Das musstest du keinem sagen. Du musstest auch nicht sagen, übrigens, wir glauben das und das und das und wenn du getauft wirst, dann stimmst du damit auch überein.
Das muss man nicht sagen. Das verwirrt manchmal Leute, weil in der Apostelgeschichte steht ja die Bekehrung, die ersten 3000, die kamen zu Petrus und fragten, Petrus, ihr Brüder, was sollen wir jetzt tun? Eine gute Frage. Sagt, geht hin, lasst euch taufen. Und werdet Teil der neuen Gemeindefamilie, die wir hier gerade aufbauen. Okay? Du musstest die nicht erst in einen Glaubensgrundkurs schicken oder in einen Taufvorbereitungskurs oder in ein Begegnungswochenende, damit die verstanden haben, ach, darum geht's hier. Ich werde dann ja so richtig Mitglied und so mit Rechten und Pflichten. Das war klar. Das musstest du im Orient keinem sagen. Das ist einer der Gründe, warum die Taufen damals sehr schnell gingen. Und eine Katastrophe ist es oft, wenn Prediger das versuchen nachzumachen. Ich kenne Gemeinden, da wird sofort getauft. Bekehrst dich heute, kannst nächste Woche getauft werden. Wir haben das jahrelang gemacht, weil wir dachten zu dem Zeitpunkt, das wäre so richtig, weil die Bibel das ja auch so vorgibt. Haben aber nicht verstanden, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen west- und ostdeutscher Tradition und zwischen orientalischer Sichtweise vor 2000 Jahren. Die Unverbindlichkeit in unserer Gesellschaft hat ein Niveau erreicht, das, wie ich glaube, es niemals zuvor gab. In der Weltgeschichte nicht. In keinem anderen Land der Welt. Am Pfingsten wurden 3000 am selben Tag getauft, an dem sie sich für Jesus entschieden haben. Und niemand musste denen erklären, dass sie nun verbindliche Mitglieder der Jerusalemer Ortsgemeinde sein würden. Heute ist es anders. Wir haben eine Lehre von Humanismus und Individualismus und eine weit verbreitete Unverbindlichkeit in unserer Gesellschaft. Ich lese gerade ein interessantes Buch über Kindheit im Kaiserreich, also von vor 120 Jahren. Da schreiben Persönlichkeiten, die über 100 Jahre alt waren, das Buch ist schon 30 Jahre alt, aber die waren damals schon über 100, beschreiben ihre Kindheit im Kaiserreich unter Kaiser Wilhelm oder nachher Kaiser Wilhelm II. Und die beschreiben alle schon dort, wie massiv all die theologischen Anstalten, aber auch insbesondere die Universitäten, wie humanistisch die ausgerichtet waren. Das ist also von langer Hand aufgebaut, was wir heute ernten, ist lange vorher schon gesät worden, der Humanismus. Der Mensch im Mittelpunkt aller Wirklichkeit. Der Mensch ist das Zentrum des Universums. Das hat sich eingeprägt in unsere deutsche Volksseele und auch in Europäer. Und bis nach Amerika raus, das ist ein Thema, wo, denke ich, jede Gemeinde mit zu tun hat. Die Frage, die dadurch entsteht, ist immer die, was bringt's mir denn? Neulich hatte ich ein Gespräch mit einem jungen Mann, ein sehr gutes Gespräch. Er ist nicht Christ. Und er fragte dann, ja, was soll mir denn Gemeinde bringen? Ja, sagte ich, das ist ganz, ganz die falsche Frage. Die Frage ist, was kannst du Gemeinde geben? So funktioniert's. Nicht erst seit Kennedy sagte, frag nicht, was das Land für dich tun kann oder was du für das Land tun kannst. Diese Frage ist hochaktuell. Und die Frage ist im Reich Gottes viel brisanter und wichtiger als in jeder anderen Situation. Denn wenn ich hier nicht aussähe ins Reich Gottes, wo soll denn meine Ernte herkommen? Wenn ich mich immer nur hinsetze und erwarte, mal gucken, was der heute predigt. Mal gucken, was der heute alles falsch macht. Gibt die Haltung? Leute, diese Leute nehmen gar nichts mit. Die verlieren sogar das bisschen, was sie noch hatten. Weil die Haltung entscheidet über Handlung, über Gedanken, über Gefühle. Ihr kennt den Kreislauf, Gedankenproduktionsprozess. Das ist hier nicht anders. Heute gilt es doch oft so, ich gehöre so lange zu einem Verein oder Sportclub, solange es mir gut tut. Ich gehöre so lange zu einer Partei, solange es mir Vorteile bringt. Ich bleibe meinem Partner so lange treu, bis ich mich für einen besseren entschieden habe. Wie viele Menschen in unserem Land sind nur noch deshalb Mitglied in einer Kirche, weil sie dort heiraten möchten oder von ihr irgendwann einmal beerdigt werden wollen? Das ist krank, Leute. Das ist so weit weg von dem Gedanken Gottes über Gemeinde, wie es nur sein kann. Das ist nie, was Gott gedacht hat. Gott hat die Gemeinde nie zu einem Sozialclub gemacht, wo wir eben schön beerdigt werden und schön heiraten können und zweimal im Jahr einen netten Gottesdienst besuchen können. Und dann kriegen wir von unserem Pastor alle 5 Jahre einen Geburtstagbesuch, wenn wir dann über 70 sind oder sowas. Das ist nicht, was Gott mit Gemeinde gedacht hat. Das ist weit, weit weg. Wir hier im Christuszentrum, wir pflegen eine geistliche Verlobungszeit einzuhalten, ehe wir uns mit neuen Mitgliedern trauen. Also du wirst bei uns nicht finden, dass wir jemanden ansprechen und sagen, oh, werd doch bitte Mitglied dieser Gemeinde. Oder gar wie in manchen Gemeinden üblich, du kommst auf die Liste, jetzt bist du auch dabei. Ah. Nee, nee. Das wäre falsch, unserer Meinung nach.
Wir laden interessierte Menschen ein, zuerst einmal die Familie kennenzulernen und Gottes Willen herauszufinden, ehe wir sie durch die Taufe als Gemeindemitglieder aufnehmen. Lern die Familie kennen und dann hör hin, was Gott dir sagt. Ist es deine Familie? Okay, dann freuen wir uns. Ist es sie nicht? Dann bitte such woanders. Aber schnell. Häng nicht zu lange irgendwo rum, nur weil es dir da gefällt, sondern geh auf die Suche und find mit Gottes Hilfe raus, wo ist dein Platz? Weil du wirst gebraucht, du bist wichtig. Du bist nicht nur eine Nummer, du bist ein Stein. Und wisst ihr, ich rede jetzt von orientalischen Gebäuden. Die sind nicht mit Backsteinen gebaut worden, sondern mit Natur zugehauenen Steinen. Ich glaube, der Dom ist auch so gebaut worden, mit zugehauenen Steinen. Der ist für die Lücke gemacht. Du bist für einen ganz bestimmten Platz gemacht an dem Gebäude. Den kann ich gar nicht ausfüllen, aber du. Und wenn du nicht da bist, zieht's in dem Gebäude. Die warten auf dich. Und wir warten auch, wenn du hier reingehst. Wir warten auf dich. Nicht nur als Gast, der rumsitzt und genießt, sondern als jemand, der mit anpackt und sagt, das ist meine Gemeinde, das ist meine Rettungsflotte, hier bin ich dabei, hier bringe ich mich ein, hier investiere ich mein ganzes Leben, weil dafür habe ich es immerhin. Das ist einer der Kernpunkte. So muss jemand bei uns wenigstens 6 Monate Teil einer Kleingruppe gewesen sein und an einem Begegnung mit Gott Wochenende mit anschließendem Glaubensgrundkurs, den wir nach Bebo nennen, teilgenommen haben. Wow, ihr macht's aber ganz schön schwer. Ja! Weil wir hatten es mal früher leichter und es war eine Katastrophe. Leute kamen und gingen und kamen und gingen, die wussten gar nicht recht, woher, wohin sie kamen und die wussten ja oft nicht, warum sie gingen. Wenn heute jemand kommt, weiß er genau, wohin er kommt. Ich mag den Gedanken, in ein Schiff einzusteigen, wo ich genau weiß, wo es hinfährt. Ich mag nicht während der Fahrt merken, das kommt ja ganz woanders raus, als ich eigentlich dachte. Wie komme ich hier wieder weg? Versteht ihr? Das ist nicht fair für niemanden, weder für das Schiff noch für den Passagier. So, wir wollen, dass du genau weißt, wohin dieses Schiff fährt. Was ist der Auftrag? Was ist die Vision? Was ist die Geschichte unserer Gemeinde? Was ist unser Erbe? Unsere geistigen Überzeugungen? Und wenn du das alles kennengelernt hast und sprichst mit Gott, dann kannst du sehr wohl ein Ja hören oder ein Nein hören. Und das ist gut so. Dieser Kurs, dieser Begegnung mit Gott Kurs hat gerade stattgefunden und wird nächstes Jahr wieder sein. Anfang November. So, wer noch nicht da war, das ist ein wichtiger Punkt, um diese Gemeinde kennenzulernen und für dich dir 2 Jahre Entwicklung zu sparen. Denn ungefähr das bringt zum Wochenende für jeden neuen Christen. Wir dienen hier Menschen sehr individuell. Und es finden viele tiefe Begegnungen mit Gott statt. Es finden innere Heilungsprozesse statt. Dinge, die wir so in Gottesdiensten in der Regel nicht erleben. Wenn Gott dich in diese Gemeinde beruft, gibt es für dich 3 wichtige Dinge zu tun. Nummer 1, das gezeigte Formular. Jetzt wird aber technisch, ne? Genau. Das Ding wird ausgefüllt und wird abgegeben beim Gemeindebüro oder hingeschickt oder mir gegeben. In irgendeiner Form sollte uns das erreichen in den nächsten 2 Wochen möglichst, damit wir uns vorbereiten können auf den Punkt 2. Hier stehen übrigens auch alles drauf. Hier stehen unsere Glaubensgrundsätze zum Beispiel drauf. Und hier steht auch der ganze Weg drauf, wie man Mitglied in dieser Gemeinde wird. So, es sollte eigentlich keine Unklarheiten geben, wenn ihr das gelesen habt, die Rückseite dieses Aufnahmeantrags, der hier vorne liegt oder unten, sollte er auch ausliegen. Bitte nicht falsch verstehen, wir machen jetzt keine Werbeveranstaltung. Das machen wir einmal im Jahr, dass wir überhaupt das ansprechen, weil wir auch nur einmal im Jahr Mitglieder aufnehmen. Und das wird eben jetzt vorbereitet und wird Anfang Februar dann durchgeführt werden. Das heißt, wir brauchen einiges an Zeit, um das hier alles richtig und gut und entspannt über den Weg zu bringen. Du kannst auch an diesem Mitgliedschaftsseminar, was am 8.12. von 10 bis etwa 19 Uhr stattfinden wird, du kannst auch so teilnehmen ohne Antrag. Wenn du nämlich sagst, also ich bin noch gar nicht so in Antraglaune oder ich habe ja noch gar kein Bebo, aber ich würde das gerne mal mitmachen. Einfach um euch besser kennenzulernen. Da lade ich auch herzlich ein zu, dabei zu sein. Du wirst zwar hinterher dann kein Mitgliedschaftsgespräch führen, aber du wirst all das andere mitbekommen, was Iris und ich dir so erzählen über unsere Geschichte, du wirst Fragen stellen können. So, das ist für manch einen schon mal interessant. 8.12. merkt ihr diesen Termin bitte. Hier reden wir über unsere Geschichte. Wir reden über Mitgliedsvoraussetzungen, wir sprechen das auch durch und wir führen dann mit jedem, der einen Antrag gestellt hat, ein persönliches Gespräch, wo noch Fragen geklärt werden von beiden Seiten. Ja, und dann kann man oft schon sagen, so und so sieht's aus. Am 3. Februar bist du dabei oder warte mal lieber noch mal ein Jahr. Spann dich, guck dir es in Ruhe an. Ich komme jetzt zum 3. Hauptpunkt. Nachdem wir jetzt über lokale Gemeinden und über Taufe gesprochen haben, möchte ich noch über was sprechen, nämlich über die Liebe. Denn die Liebe ist der Kern dieser Gemeinde.
Nicht in Perfektion, weil wir alle machen Fehler. Und du wirst mich auch mal in lieblosem Verhalten wahrscheinlich irgendwann erwischen, wenn du mich auf dem falschen Fuß erwischst. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine nicht die Perfektion. Niemand von uns hat die. Aber für uns ist die Liebe der große Wertmaßstab, an dem wir alles anlegen wollen, an dem wir unsere Dienste durchführen. Liebe zu Gott, Liebe zu Menschen, Liebe auch zu uns selbst. Die Bibel sagt, wenn ich aber keine Liebe habe, dann nützt mir alles nichts. 1. Korinther 13. Oder, eure ganze Gemeinde möchte ich jetzt an das wichtigste Gebot erinnern, wir sollen einander lieben. Diese Liebe zeigt sich darin, dass wir nach Gottes Geboten leben. 2. Johannes. Im Leben dreht sich alles um die Liebe. Weil Gott Liebe ist, möchte er dir vor allem beibringen, wie du lieben kannst. Wenn wir lieben, sind wir ihm am ähnlichsten. Und deshalb ist die Liebe auch die Grundlage aller Gebote, die er uns gegeben hat. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt in dem einen Wort, liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst. Selbstlose Liebe zu lernen, ist keine einfache Aufgabe. Jeder, der das versucht hat, weiß das. Es läuft unserer ich-bezogenen Natur zuwider. Aus diesem Grund gibt Gott uns unser ganzes Leben lang Zeit, es zu lernen. Liebe zu lernen. Natürlich wäre es Gott am liebsten, dass wir jeden lieben. Aber es ist ihm besonders wichtig, dass wir die anderen Mitglieder unserer Familie zuerst lieben lernen. Petrus sagt uns, ehrt alle Menschen und liebt die Brüder und Schwestern. 1. Petrus. Paulus sagt fast das Gleiche. Er sagt, solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Warum besteht Gott darauf, dass wir unsere geistlichen Brüder und Schwestern besondere Liebe und Aufmerksamkeit zukommen lassen? Warum sollen wir sie vorrangig lieben? Weil Gott will, dass die Familie Gottes in erster Linie durch ihre Liebe bekannt ist. Jesus sagte, dass unsere Liebe untereinander, nicht unsere reine Lehre, unser größtes Zeugnis für diese Welt sein wird. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagte er selbst im Johannes 13. Im Himmel werden wir Gottes Familie immer um uns haben, aber vorher haben wir noch ein hartes Stück Arbeit vor uns, um uns auf eine Ewigkeit voller Liebe vorzubereiten. Gott trainiert uns, indem er uns bestimmte Familienpflichten auferlegt und am meisten Wert legt er dabei darauf, dass wir üben, einander zu lieben. Du solltest regelmäßig und engen Kontakt zu anderen Christen pflegen, damit du deine Fähigkeit zu lieben praktizieren kannst. Unsere Zellen sind hierfür sicher eine gute Gelegenheit. Liebe lässt sich niemals durch Isolation lernen. Mein Haus ist mein Castle. Ich isoliere mich, ich und Gott und so. Kennt diese Typen vielleicht. Die sind nie besonders liebenswert. Die haben vielleicht die reinste und klarste Lehre, aber niemand mag denen allzu nahe kommen, weil es ist so kalt. Versteht ihr? Es ist gut, wenn wir beides haben. Wenn ich in Liebe die Wahrheit sagen kann, das ist gut, das ist kostbar, dann kann ich sie auch nehmen. Ich merke, da liegt jemandem wirklich was an mir. Du musst dich mit Menschen abgeben. Und zwar mit schwierigen Menschen. Ja, mit unvollkommenen Menschen. Mit frustrierenden Menschen. Ich weiß, einige nicken jetzt innerlich. Ja. Du kennst meine Zelle. Ja. Das ist Teil des Jobs. Ich erinnere mich so an einen Satz. Ich weiß, ich war mal in einer Gemeinde in Kanada, viele Jahre her. Und das war eine Gemeinde, die war damals bekannt für Erweckung. Da kamen also Zehntausende von Leuten, pilgerten dahin, überall auf der Welt, weil da der Heilige Geist besonders wirkte. Aber mich beeindruckte unter anderem, dass hinter dem vorderen Block, wo die ersten 1000 Leute saßen, da war so eine freie Fläche, wo Leute sich frei bewegen konnten. Und dort tanzten ein paar. Und das waren wahrscheinlich die schrägsten Vögel, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Das waren solch menschlich gesehen erbärmliche Kreaturen, wo man wirklich im besten Fall Mitleid mit hatte. Das waren Leute, die waren sichtlich eingeschränkt in ihrem Geist. Die waren nicht voll solchen, es waren behinderte Menschen in einer gewissen Weise. Aber die tanzten für ihren Herrn da. Und es ist leicht, in dem Moment Verachtung zu empfinden. Aber Gott sprach mich an und sagte, um die kümmere dich. Das sind meine Kinder. Die sind wichtig. Und Jahre später hörte ich einen anderen Pastor, der zu mir Folgendes sagte. Er sagte, kümmere dich um die, die keiner will. Die kein anderer Pastor will. Kümmere dich um die. Und du wirst die bekommen, die jeder will. Das gebe ich gerade jetzt an den Zellleiter weiter. Vielleicht hast du gerade jemanden da drin, der, wo du sagst, boah, der macht mir nur Schwierigkeiten und der macht nicht mit und der boykottiert. Frag mal den Herrn, ob deine Haltung vielleicht hier eine Erneuerung bedarf. Ob du vielleicht mit Gottes Augen hinschauen solltest. Miss ihn nicht mit dir, er wird immer verlieren. Aber sieh ihn mit Gottes Augen und möglicherweise passiert in dir die größte Revolution. Und Dinge verändern sich. Auf einmal kommen Leute in deine Zelle, die du dir immer gewünscht hattest. Dinge verändern sich. Liebe ist eine Entscheidung. Vergiss es nie. Immer wieder. Zum Ehepartner, zum Zellkamerad, zum Pastor, zum Arbeitskollegen, zum Nachbarn. Es gibt vier wichtige Wahrheiten über die Liebe, die möchte ich euch noch weitergeben. Die erste Wahrheit ist, ein Leben ohne Liebe ist wertlos. Paulus sagt dies ganz klar, er sagt, wenn ich aber keine Liebe habe, dann nützt mir alles nichts. Gott sagt, dass Beziehungen das Wichtigste in unserem Leben sind. Wir wissen, dass in 4 der 10 Gebote geht es um unsere Beziehung zu Gott. Und die anderen 6 beschäftigen sich mit den Beziehungen zu unseren Menschen, zu unseren Mitmenschen. Aber in allen 10 Geboten geht es um Beziehung. Später fasst Jesus das ja zusammen in einem Satz. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe vor allem Gott. In diesem Satz steckt alles drin. Die Liebe ist die große Säule auch dieser Gemeinde. Wir haben 2 Säulen. Wir haben die Liebe und wir haben den Missionsbefehl. Diese beiden Säulen sind das, wonach sich alles messen lassen muss, was wir tun. Jesus sagte, liebe Gott den Herrn von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig aber ist das zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Forderungen oder Geboten enthalten. Matthäus 22. Nachdem wir gelernt haben, Gott zu lieben, durch den Gehorsam, seinem Wort der Bibel gegenüber, und auch die Anbetung, besteht die nächste Aufgabe unseres Lebens darin, unsere Mitmenschen lieben zu lernen. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Ich möchte mir mit euch jetzt einen Videoclip anschauen. Von einem Film, den ich an sich gar nicht so empfehle, weil er auch ein bisschen derb ist. Deswegen, ihr müsst es nicht alle jetzt anschauen. Manchmal klingt das so, wenn ich einen Filmausschnitt zeige, der Film ist zu toll. Ich mag den Film aus einem anderen Grund. Und einer der Gründe ist in diesem Ausschnitt enthalten. Weil er nämlich vom Ende herkommt. Ich mag diese Was-wäre-wenn-Filme, die mich zum Nachdenken bringen und mich vom Ende her hineinschauen lassen in mein Leben. In diesem Film Click, heißt er übrigens, benutzt Architekt Michael Newman eine Universal-Fernbedienung, die ihn in alle unangenehmen Situationen und Dinge in seinem Leben überspringen lassen hilft. Das heißt, wenn er irgendwo einen Streit mit der Frau hat, drückt er einen Knopf und ist weiter. Das Ganze nimmt immer mehr zu, so dass er schließlich Monate und nachher sogar Jahre überspringt. Und er kann das nicht mehr aufhalten. Die Fernbedienung merkt sich gewisse Routinen und wiederholt sie dann automatisch. Krankheit wird sofort übersprungen. Krach wird übersprungen. Wenn es irgendwo Schwierigkeiten im Beruf liegen gibt, wird es übersprungen. Und dieser Michael überspringt so viele Jahre seines Lebens. Und in Minuten geschieht das Ganze, scheinbar für ihn. Und er erlebt zu seiner Überraschung einen Schock. Er verliert seine Frau, seine Kinder und mehr. Und diesen kurzen Ausschnitt, bitte lasst euch mal drauf ein und schaut mal in euer eigenes Herz. Es geht hier um Liebe. Bitte film ab.
fühlst du dich?
Benjamin, ist das zu fassen?
Zu fassen was?
Dein Gesicht, dein schmales Gesicht, du rasierst dich jetzt, ne Kleiner?
Aha.
Dein monströser Arsch ist weg. Was ist passiert? Schön für dich.
Mein Arsch. Lass uns in meinem Büro darüber reden.
Mein altes Büro. Der Architekt. Wie hast du das geschafft?
Man sagte, du bist immer noch etwas durcheinander.
Nein, ich fühle mich fantastisch. Dein Gewicht, wie hast du das hingekriegt? Hast du dich auch klammern lassen wie dein alter Herr? Hast du auch so eine schicke Bauchbeine? Zeig's mir mal.
Ich trainiere mit Bill. 5-mal die Woche, so wie immer.
Wow, wie? Das ist ein Hingucker. Blond, volle Lippen, scharfe Kurven. Ist das deine Kleine?
Nein, das ist deine Tochter, Samantha.
Ja, natürlich. Und du solltest immer gut auf sie aufpassen und dafür sorgen, dass sie keiner anfasst, außer dir.
Pa, ich bereite mich auf eine Besprechung vor.
Oh, okay, aber klar doch, ich lasse dich alleine. Wir sollten mehr Zeit miteinander verbringen, wir alle. Wie wär's, wenn wir mal Eis essen gehen? Ich weiß, auch Mutter wollte nicht mitkommen, aber du, Samantha, Grandma, Grandpa, das wäre doch nett.
Ich wusste, irgendwas stimmt heute nicht mit dir. Pap, setz dich, ich bring dir ein Glas Wasser her.
Warum soll ich mich setzen?
Hier, dein Wasser, Pap, trink das, okay?
Na, schön trinke ich Wasser. Okay, ich hab getrunken. Was ist los?
Grandpa ist tot, Dad. Er ist schon vor einiger Zeit gestorben.
Nein. Nein. Nein, sag das nicht. Wo war ich?
Du weinst?
Was ist passiert?
Nichts. Naja, er war einfach alt. So ist das Leben.
Scheiße.
Man wird geboren, lebt und stirbt.
Verdammt, ich muss los.
Hey, warte. Susi, verschieben Sie die Besprechung.
Hier ist eine Besprechung. Hier ist eine Schwester.
Weinst du?
Ich will nicht. Meine Operation.
Bringst mich zu weit.
Okay.
Was geht's mit dir?
Du siehst gut aus. Es ist alles okay.
Wohin denn? Zum Zeitpunkt seines Todes. Sie war noch da.
Ja, das weiß ich auch. Können Sie mich dorthin bringen, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe?
Hey, Dad. Entschuldige, wenn ich dir auf die Nerven gehe. Könntest du dir meinen Entwurf für das Einkaufszentrum nochmal ansehen? Das hier wäre billiger. Aber wenn du dir das hier ansiehst, dann erkennst du, dass da ein viel natürlicherer Fluss drin ist.
Billiger, wie ich gesagt habe. Jetzt muss ich noch E-Mail schreiben.
Ja, du hast recht, Dad.
Er hat nicht recht, er ist ein Vollidiot. Sieh sie wenigstens an!
Überraschung.
Hey, Grandpa.
Oh mein Gott.
Seit wann siehst du so gut aus? Weißt du, Michael, ich habe eine wunderbare Idee. Deine Mutter spielt heute Abend mit ihren Freundinnen Kanasta. Oh, eine fantastische Gelegenheit, damit du, Ben und ich mal losziehen und einen Männerabend machen können.
Kann ich.
Was meinst du damit, du kannst nicht? Du musst doch irgendwann mal was essen. Wir könnten losziehen, Mädchen, nachpfeifen.
Für mich ist das gewonnen.
Für ihn ist das gewonnen. Keine Ahnung, was das heißt, aber für ihn ist das gewonnen.
Okay, bitte.
Jetzt komm hier nicht mit dem Finger. Ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du mitkommst, zeige ich dir den Viertel-Dollar-Trick.
Sieh gefälligst mal hin!
Ich verrate das Geheimnis.
Nein, Dad.
Willst du denn nicht wissen?
Ich weiß, wie dieser dämliche Trick geht. Ich habe es immer gewusst. Kannst du mich jetzt mal arbeiten lassen?
Du hast es immer gewusst.
Das ist das Letzte.
Du
was im Leben wirklich zählt, erkennen wir manchmal erst im Rückblick. Und oft erst, wenn es zu spät ist. Ich bitte euch immer wieder, schaut euer Leben vom Ende her an und prüft, wo jetzt noch Dinge veränderbar sind. Wenn eure Eltern heute noch leben, dann baut an dieser Beziehung. Und auch wenn sie kaputt scheint oder hoffnungslos, macht den ersten Schritt und macht ihn immer wieder. Hört nicht auf. Es wird der Tag kommen, wo ihr für diesen Rat dankbar sein werdet. Spätestens dann, wenn ihr am Grab steht, das eben nicht mehr leer ist. Beziehung, nicht der Erwerb von Besitz oder von Wissen oder von Titeln oder von hervorragender Leistung, ist das, was zum Schluss zählen wird. Es ist das, was immer gezählt hat. Weshalb akzeptieren wir es dann, dass Beziehungen in unserem Leben immer zu kurz kommen? Weil wir ja nie Zeit haben. Du wirst geboren, heute früher denn je, kommst in verschiedene Programme, hast deine Tennisstunden, lernst dein Musikinstrument, hast noch die und die Sportvereinverpflichtung und bist drin und hast manchmal weniger freie Zeit als Junge, als Mädchen schon, als deine Eltern. Und dann kommt der Beruf oder das Studium. Nebenbei musst du shoppen gehen, dass du das Ganze bezahlen kannst. Und so geht es weiter. Und ich sag dir was, das hört nicht auf. Das hört auch mit 30 nicht auf und mit 40 nicht. Wenn Familie da ist und dein Alltag bestimmt und du jede freie Sekunde für irgendwas aufbringen musst, was mit deinen Kindern oder mit deiner Frau oder deinem Mann zu tun hat. Und das hört auch nicht auf, wenn die Rente denn kommt, wenn sie denn kommt. Dann wird es andere Dinge geben, wo du auch eingespannt sein kannst. Und wir Menschen sind so, dass wir uns permanent beschäftigen können. Mal dahingestellt, ob das wichtig oder unwichtig ist, es ist subjektiv immer wichtig. Mein Leben ist immer wichtig, weil das ist ja meins. Ich habe ja nur das eine. Also halte ich mich beschäftigt. Und wenn ich Zeit übrig habe, dann bin ich in irgendeinem neuen Hobby drin, mache irgendeine neue Sportart oder mache irgendeine gemeinnützige Sache noch dabei. Und bei all dem verlieren wir oft das, worum es eigentlich geht. Dann sind wir vielleicht nur noch Versorger der Familie, aber haben keine Zeit mehr mit den Kindern. Achte auf diese Dinge. Und hake sie nicht ab. Jedes Lebensalter, was du hast, ob selbst als Kind, ob als junger Mensch, ob als Eltern oder als Großeltern, jeder Bereich hat Chancen, Dinge zu verändern und Werte zu schaffen in diesem Bereich, die andauern, die wir sogar im Himmel weiterführen können. Wenn unser Terminkalender zu voll wird, beschneiden wir in der Regel zuerst unsere Beziehungen und reduzieren die Zeit, Energie und Aufmerksamkeit, die liebevolle Beziehung eigentlich braucht. Was Gott wirklich wichtig ist, wird durch das ersetzt, was wir als dringlich empfinden. Und das Leben füllt uns mit Dringlichkeit immer wieder neu. Geschäftigkeit ist ein großer Feind von Beziehungen. Wir sind völlig damit beschäftigt, ein gutes Einkommen zu haben, unsere Arbeit zu erledigen, Rechnungen zu bezahlen und Ziele zu erreichen. So als seien dies die zentrale Dinge unseres Lebens. Aber sie sind es nicht. Das Wichtigste im Leben ist es, lieben zu lernen. Zuerst Gott und dann die Menschen. Leben ohne Liebe ist nichts. Der zweite Punkt zur Liebe ist, dass Liebe ewig Bestand hat. Dies ist ein weiterer Grund, warum Liebe für uns die höchste Priorität haben sollte. Es heißt im 1. Korinther 13, und so bleiben Glaube, Liebe und Hoffnung. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Liebe hinterlässt ein Vermächtnis. Unser Umgang mit Menschen hinterlässt einen größeren Eindruck in dieser Welt als unser Besitz oder unsere Leistung. Mutter Teresa fasste diese Wahrheit in Worte, als sie sagte, es kommt nicht darauf an, was sie tun, sondern mit wie viel Liebe sie es tun. Die Liebe ist das Geheimnis eines dauerhaften Vermächtnisses. Ich stand schon an so manchem Sterbebett. Von Menschen, die davor waren, in die Ewigkeit zu gehen. Aber ich sage euch, keiner von ihnen fragte in diesen Momenten nach seinem Diplom oder möchte noch ein letztes Mal seinen Pokal anschauen, Preise, Medaillen oder die goldene Uhr, die er vielleicht bekommen hat von seiner Firma. Wenn das Leben auf dieser Erde zu Ende geht, umgeben sich Menschen nicht mehr mit Dingen. Sie wollen Menschen um sich haben, Menschen, die sie lieben und zu denen sie enge Beziehungen haben. Das ist es, was nach allem noch bleibt. In unserer letzten Stunde werden wir verstehen, dass im Leben nur Beziehungen zählen. Es ist weise, diese Wahrheit lieber früher als später zu lernen. Warte nicht, bis du selbst auf dem Sterbebett liegst, um herauszufinden, dass nichts anderes im Leben so wichtig ist. Drittens, wir werden in der Ewigkeit an unserem Liebespegel beurteilt werden. Wenn wir in die Ewigkeit kommen, werden wir alles zurücklassen. Das Einzige, was wir mitnehmen, wird unser Charakter sein. In diesem Wissen möchte ich dir folgenden Vorschlag machen. Knie oder setz dich morgens nach dem Aufwachen zuerst einmal hin und bete Folgendes. Herr, es ist unwichtig, was ich heute alles schaffe. Aber ich möchte Zeit damit verbringen, dich zu lieben und die Menschen um mich herum zu lieben. Denn das zählt in meinem Leben. Ich will diesen Tag nicht vergeuden. Das ist auch in eurem Handout. Warum sollte Gott dir denn noch einen weiteren Tag schenken, wenn du ihn sowieso verschwendest? Viertens, der beste Ausdruck von Liebe ist Zeit. Wie wichtig dir etwas ist, lässt sich daran messen, wie viel Zeit du dafür aufwendest. Wenn du wissen willst, was einem Menschen wirklich wichtig ist, dann achte darauf, wofür er seine Zeit und auch sein Geld investiert. Zeit ist dein wertvollstes Geschenk, das du nur in einem begrenzten Maß besitzt. Jeder, der Wirtschaft studiert, weiß, es gibt einen Produktionsfaktor, der ist nicht vermehrbar. Und das ist Boden. Produktionsmittel anderer Art kannst du dazu kaufen, mehr Leute kannst du anstellen, aber Boden ist nicht vermehrbar. Diese Erde hat einen festgelegten Quadratmeteranzahl und die wird sich nie verändern. Und so ist es auch mit der Zeit, die du zur Verfügung hast. Es ist der Bereich, den du nicht vermehren kannst. Und darum ist dieser Bereich der kostbarste. Mehr Geld kann man verdienen, Dinge kann man wieder kaufen. Aber Zeit? Warum gehen Leute so früh in Rente in unserem Land? Viele haben es verstanden. Ich glaube, wir haben die höchste Anzahl von Leuten unter 63, die in Rente gehen und dabei ja finanzielle Nachteile mit sich nehmen für den Rest ihres Lebens, weil sie erkannt haben, wer verspricht mir denn, dass ich 10 Jahre Rente genießen kann, wenn ich erst mit 65 gehe? Die Leute haben verstanden. Meine Zeit ist das Kostbare. Das Kostbare, als dass ich vielleicht jedes Jahr einen Urlaub machen kann, ist die Zeit, die ich habe. Dass ich in dieser Zeit mich frei entfalten kann mit dem, was mir wichtig ist. Wenn du jemandem deine Zeit opferst, dann gibst du ihm einen Teil deines Lebens, einen Teil, den du niemals wieder zurückbekommst. Dein Leben ist die Zeit, die du zur Verfügung hast. Deshalb ist Zeit das größte Geschenk, das du einem Menschen machen kannst. Also Beziehungen kosten Zeit und Mühe und Liebe lässt sich am besten mit diesen 4 Buchstaben buchstabieren. Z-E-I-T, Zeit. Liebe bedeutet nicht, etwas über andere zu denken oder für sie zu tun, sondern Liebe fragt danach, wie viel wir von uns selbst geben können. Besonders Männer haben hier ein Verständnisproblem. Viele haben mir schon gesagt, ich verstehe meine Frau und meine Kinder nicht. Ich versorge sie doch mit allem, was ich habe. Was können die noch wollen? Sie wollen dich, lieber Mann. Sie wollen deine Augen, sie wollen deine Ohren, sie wollen deine Zeit. Sie sehen sich nach deiner Aufmerksamkeit, nach deiner Konzentration. Sie wollen deine Zeit. Und nichts kann das ersetzen. Nichts, was du geben kannst an materiellen Dingen. Das Geschenk, nach dem sich die meisten Menschen sehnen, sind nicht Diamanten, rote Rosen oder Pralinen. Es ist ungeteilte Aufmerksamkeit. Die Liebe konzentriert sich so intensiv auf den anderen, dass sie sich selbst einen Moment lang vergessen kann. Aufmerksamkeit sagt Folgendes. Ich schätze dich so sehr, dass ich dir das Wertvollste gebe, was ich habe, meine Zeit. Wann immer du etwas von deiner Zeit gibst, gibst du ein Opfer und sich zu opfern, ist das wahre Wesen der Liebe. Jesus lebte uns dies vor. Er sagte, euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Denkt daran, wie Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben hat, als eine Opfergabe, an der Gott gefallen hatte. Das ist, was Paulus in Epheser 5 sagt. Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat sein Leben auf sehr eindrückliche Weise gegeben. Du kannst etwas geben, ohne zu lieben, aber du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nie. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Lesen wir im Johannesevangelium. Liebe bedeutet, etwas aufzugeben. Meine Vorlieben vielleicht, meine Bequemlichkeit, manchmal sogar meine Ziele oder meine Sicherheit, mein Geld, meine Energie oder meine Zeit. Und zwar um eines anderen Menschen willen. Liebe jetzt. Warum ist jetzt die beste Zeit, Liebe zu geben? Zum einen, weil du nicht weißt, wie lange du noch die Gelegenheit dazu haben wirst. Zum anderen, weil die Umstände sich verändern. Menschen sterben, Kinder werden groß und niemand garantiert du, dass du den morgigen Tag noch haben wirst. Wenn du anderen Menschen deine Liebe zeigen willst, dann tu es doch jetzt. Fang doch heute damit an. Beende etwas in deinem Lebensrhythmus. Wenn du weißt, dass du eines Tages vor Gott stehen wirst, solltest du einmal über ein paar Fragen nachdenken. Zum Beispiel, wie wirst du ihm erklären, dass bestimmte Dinge und Projekte immer wichtiger waren als Menschen? Das, was Michael eben in dem Videoclip sehr klar erkannt hat, das können wir von ihm lernen. Und ich mag es, Dinge zu lernen, ohne sie selbst erlebt haben zu müssen. Gerade wenn es schlimme Dinge sind. Dann danke ich immer Gott. Sag ich, danke Gott, dass ich das jetzt kapiert habe, ohne dass ich dadurch musste. Die Frage könnte auch sein, die Gott uns stellt, mit wem solltest du in Zukunft dringend mehr Zeit verbringen? Auch die Frage, was musst du aus deinem Terminkalender streichen, um dies möglich zu machen? Welche Opfer müsstest du bringen, damit du deine Ehe auf ein neues Niveau hebst, damit du Zeit mit deiner Frau verbringst, damit du Zeit mit deinen Eltern verbringst, mit deinen Kindern, mit wirklich wichtigen Freunden, mit Geschwistern, die dich vielleicht brauchen, mit Leuten aus deiner Zelle? Quality Time ist das große Stichwort. Quality Time ist was mich mehr bewegt als viele andere Themen. Das wäre an sich ein paar Predigten wert. Ich habe ein Buch geschrieben über das Thema und ich versuche das auf den Markt zu bringen. Bin noch auf der Suche nach einem passenden Verlag. Aber hier geht es darum, dass ich zum einen Zeit mit Gott haben sollte. Stille Zeit nennen wir das oft. Es geht um das Lesen der Bibel. Es geht um das Sprechen mit Gott im Gebet. Es geht um Lobpreis. Konferenzen besuchen, Gottesdienste, Predigten hören. Geistliche Bücher lesen, viele Möglichkeiten, wie ich Zeiten mit Gott verbringen kann. Aber es geht auch um Zeit, die ich mit mir selbst verbringen muss, weil wenn ich mich selbst nicht liebe, wie kann ich andere lieben? Dreamtime ist hier ein Stichwort. Zeiten, wo du über Dinge nachdenkst, Dinge überdenkst, planst und auch mal genießt. Zeit mit meinem Ehepartner, Eheabende, gemeinsame Wochenende, wo man einfach mal zu zweit wegfährt. Zeit mit meinen Kindern. Auch hier Quality Times einzufügen, regelmäßige Zeiten, wo ich mit jedem alleine Zeiten habe. Mit meiner Familie natürlich, auch da brauche ich Qualitätszeit, nicht nur den Jahresurlaub, das ist zu wenig. Macht Eventtage, nehmt euch Samstage, wo ihr einfach was miteinander unternehmt. Zeit mit meinen Eltern ist mir sehr wichtig, weil ich habe den Verdacht, dass das die Zeiten sind, die am ehesten irgendwann enden werden, wenn es alles normal läuft, wenn die Eltern vor den Kindern sterben, oder? Die genieße ich besonders. Zeit, nimm Zeit mit deinen Eltern. Wenn du es noch nie gemacht hast, fang es doch mal an. Zeit mit meinen Freunden. Auch hier, investiere Zeit in Männer oder in Frauen, am besten das gleiche Geschlecht, mit denen du alt werden möchtest. Wo du sagst, mit denen möchte ich in 40 Jahren noch irgendwo schachspielenderweise in einem Kaffee sitzen. Ja, investiere heute darin. Zeit mit anderen Christen. In deiner Zelle. Auch da entwickeln sich oft Freundschaften. Auf Seminaren oder Freizeiten. Das war jetzt sehr kurz und nur angerissen. Aber ich fasse zusammen. Wir sind in die Familie Gottes berufen. Und Gott möchte, dass wir verbindlich zu einer Ortsgemeinde gehören. Darum solltest du die Verlobungszeit mit der Gemeinde, durch die du geistlich ernährt wirst, beginnen, um herauszufinden, ob dein Platz von Gott dort sein soll. Die Taufe ist dann dein öffentliches Bekenntnis zu Christus und zur Zugehörigkeit zu deiner Gemeinde. Und drittens, was wirklich zählt, ist die Liebe. Die hat ewig Bestand. Und der beste Ausdruck der Liebe ist Zeit. Ich möchte jetzt alle einladen, die hier sitzen und vielleicht gerade ganz woanders sind, weil sie sagen, ja, Gemeinde, alles Themen, die gehen mich noch nicht wirklich an, weil ich bin ja nicht mehr wirklich mit Christus verbunden. Und der nächste Schritt wäre dann ja erst der zur Gemeinde. Und ich möchte bitten, ehrlich zu sein. Und zwar ihr, die ihr hier seid, wie auch die, die jetzt von zu Hause aus zuhören. Ich möchte euch auffordern, eine Entscheidung zu treffen. Die muss nicht emotional gestützt sein. Vielleicht fühlst du dich gar nicht danach. Aber wenn du innerlich weißt, es wäre richtig, dann ist es deine Stunde. Jesus nachzufolgen ist der wichtigste Schritt im Leben eines jeden Menschen, weil hier fängt alles an. Hier beginne ich, mit Gott in Kontakt zu treten. Hier bekomme ich meine Sündenlast, all meine Lebensschuld vergeben und mache einen neuen Start. Egal, wie jung oder wie alt ich jetzt bin. Diese Möglichkeit hat Gott jedem Menschen gegeben. Und er wünscht sich das. Er sagt, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber er hat klar gemacht, dass er niemanden zu seinem Glück zwingen wird, sondern dass er die freie Entscheidung von jedem haben möchte. Aber wenn du die triffst, dann wird dein Leben nie mehr dasselbe sein. Das, was wir jedes Mal proklamieren vor der Predigt. Ich werde niemals, niemals, niemals dasselbe sein. Das trifft zu auf diesen Moment, wenn ich mein Leben in Gottes Hände gebe. Ich möchte euch bitten, aus Respekt vor Gott aufzustehen und mir ein Gebet nachzusprechen, was da hineinleiten soll. Auch ihr zu Hause, bitte steht doch auf und nehmt das ernst. Ihr seid hier verbunden mit uns als Gemeinde heute Morgen. Und ich weiß, Gott sieht auf das Herz und es sieht, wie wir mit ihm umgehen. Und das Aufstehen ist immer noch ein Ausdruck von Respekt und Wertschätzung. Und jeder von euch, auch wenn ihr das Gebet schon gesprochen habt, wenn ihr längst Christen seid, könnt dieses Gebet mitbeten, weil es ist ein Weihegebet, es ist ein Hingabegebet. Und das tut uns auch, uns alten Hasen, immer wieder gut, uns bewusst zu werden. Das ist, was ich entschieden habe, das ist, wofür ich stehen will. So sprecht doch bitte laut und deutlich nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich bringe dir jede Schuld in meinem Leben. Und ich bitte dich um Vergebung. Nimm diese Last von mir, Herr. Dir will ich nachfolgen, Jesus. Von heute an, bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Wer von euch oder von Ihnen hat dieses Gebet heute zum ersten Mal voll bewusst und klar gesprochen und sagt, das ist, was ich meine. Darf ich das sehen? Ich sehe keine Hand.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.